Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und ja, für diese Folge sollten idealerweise schon einmal einige Utensilien bereit liegen. Kariertes Papier, ein gespitzter Bleistift, Geodreieck und ein Taschenrechner, denn heute tauchen wir ab in die Welt der Mathematik. Ein Fach, das ja auch für das Tischlerhandwerk nicht ganz unwichtig ist. Wer sich jetzt an seine Schulzeit erinnert fühlt und denkt, oh nein, Mathe, keine Sorge, unsere heutigen beiden Gäste helfen uns dadurch, denn sie sagen, Mathe kann jeder und wir beweisen es. Johannes Mensing und Josef Naber haben beide Mathematik und Sozialwissenschaften studiert und sind seit einiger Zeit mit Kurzvideos rund um Rechenwege und Zahlentricks unter anderem auf YouTube und TikTok unterwegs. Außerdem haben sie mit ihrem Buch Mathe kann jeder einen Spiegel-Bestseller verfasst und geben mit ihrem Unternehmen MatheMind Online-Nachhilfe, Lernkurse und Vorträge. Ich sage Hallo in der Lauschwerkstatt, Johannes und Josef.
Hallo, hi, danke, wir freuen uns hier zu sein.
Ja, ihr beiden, viele sind froh, wenn sie den Matheunterricht in der Schule hinter sich lassen können. Ihr beide habt euch gesagt, nee, wir wollen mehr und habt dann Mathe studiert. Was fasziniert euch an diesem Fach, beziehungsweise was fasziniert euch an diesem Thema?
Ja, ich glaube, wir sind beides von Grund auf sehr rationale Menschen und lieben es einfach irgendwie mit Zahlen umzugehen und wenn Sachen einfach Sinn ergeben. Also bei mir fing das schon an, eigentlich vor der Grundschule schon. Ich weiß noch mal, ich bin mit meinem Vater zum Fußball oder zum Schwimmen gefahren und wir haben dann immer versucht, die Quersummen an den Autokennzeichen vor uns auszurechnen. Also wenn da irgendwie 6, 7, 3 stand oder so, dann musste ich ganz schnell 16 rechnen. Ich glaube, er hat mich manchmal auch gewinnen lassen. Aber da ging schon so meine Faszination für Mathematik in ganz, ganz jungen Alter los mit so kleinen spielerischen Methoden. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch nach wie vor so viel Spaß daran, Mathe spielerisch und anschaulich zu vermitteln und auch zu lernen selber.
Okay, klingt ein bisschen nerdig, aber ganz cool. Und bei dir, Johannes?
Ja, und ich finde das Schöne an Mathe ist immer, zum einen damals schon der Wettkampf, den man in der Schule hatte, beim Eckenrechnen. Ich glaube, das ist auch so eine Gemeinsamkeit, die wir sehr lieben, dieses Eckenrechnen, schon früh angefangen mit den besten Freunden. Wer kann am schnellsten die Aufgabe lösen? Wer kommt am weitesten? Aber was ich auch immer genossen habe in Mathe, ist, dass es kein Lernen ist wie in anderen Fächern, kein Auswendiglernen, sondern ein Verstehen. Und bei jeder Aufgabe startet man irgendwo und hat am Ende ein Erfolgserlebnis, weil man die Aufgabe gelöst hat. Deswegen hat mir Mathe immer besser gefallen als andere Fächer.
Okay, also schon so ein bisschen auch der Wettkampfgedanke dahinter.
Auch, auf jeden Fall, gerade in den Anfängen.
So ein Mathe-Studium gilt allgemein als ziemlich hart und anspruchsvoll. Lässt sich das mit dem Matheunterricht in der Schule überhaupt irgendwie vergleichen oder ist das so ein Next-Level-Shit?
Also die Erfahrung haben wir selber auch gemacht, also zumindest ich habe die Erfahrung gemacht, es ist Next-Level-Shit und ja, das erste Semester war für mich auch wirklich, wirklich hart in Mathe, also ich kam aus der Schule auch mit einem 1er-Abi in Mathe, also das hat alles auch irgendwie immer ganz gut funktioniert mit relativ überschaubarem Aufwand und im Studium war es dann erstmal so zwei große Klausuren im ersten Semester, beide 5-0, also da hat mich die harte Realität des Studiums und der Mathematik auch gepackt. Ich habe mich dann reingefuchst und reingearbeitet und im Nachhinein war das auch ganz gut für mich, weil ich jetzt so ein bisschen verstehen kann, wie ist es eigentlich, wenn man Mathe nicht auf Anhieb versteht und wie kann man aus dieser Situation rauskommen. Aber definitiv Schule und Studium, was Mathematik angeht, sind zwei verschiedene Welten.
Hattest du auch, ich sag mal, Startschwierigkeiten?
Also es war auf jeden Fall extrem anspruchsvoll. Ich habe es zwar gut durch die Klausuren geschafft, aber es war ein ganz anderes Mathe-Lernen und auch Mathe-Rechnen als in der Schule. Also in der Schule ist ja bei vielen so, wenn die Buchstaben anfangen und die Zahlen weniger werden, dass es da blöd wird. Im Studium ist es dann so, dass man eigentlich gar nicht mehr rechnet, sondern beweist. Also man muss logische Aussagen belegen, man muss Schritt für Schritt durch Beweisprozesse durchgehen und das ist dann nochmal eine ganz andere Mathematik, wo man echt viel Zeit investieren muss und auch seine Denkweise ändern muss, was einem aber dann auch viel im strukturierten Denken helfen kann.
Und man muss dranbleiben wahrscheinlich, also man kann da nicht irgendwie so locker flockig reingehen.
Ja, tatsächlich, da geht's wirklich viel über Fleiß, Übung, die Denkweise zu verstehen. Also man braucht wirklich ein halbes Jahr oder ich habe es zumindest gebraucht, um seine eigene Denkweise so ein bisschen umzustellen, das mathematische, rein mathematische Denken auch wirklich zu verstehen und bis zum Ende durchschauen, wie funktionieren so Beweisstrukturen. Und das geht wirklich nur über Übung, Fleiß und vielleicht auch so ein bisschen versuchen, den Spaß dabei nicht zu verlieren.
Das heißt aber auch, es scheitern einige daran.
Ja, auf jeden Fall. Also im Studium waren es extrem viele Leute. Vor allen Dingen, da sind auch sehr viele Leute zusammengewürfelt. Also einmal die reinen Mathematiker, mit denen wir studiert haben, aber dann auch Informatiker, die das gemacht haben. Und da war dann wirklich zum Ende des Semesters, des ersten Semesters hat man schon gesehen, viele Leute waren nicht mehr da, die man am Anfang noch gesehen hat. Ja, viele haben sich, glaube ich, dann auch gefragt, boah, ist es mir das wert, dieser Aufwand? Ich meine, gut, die ersten Semester sind auch mal so Aussiebssemester, aber ist es mir wert, jetzt so viel Zeit und Mühe da reinzustecken und diejenigen, die es dann aber durchgehalten haben, die haben das Schwierigste hinter sich gehabt und die haben dann auch die Belohnung bekommen, weil dann wurde es immer leichter, weil man, wie Josef schon sagte, eben in den Denkstrukturen drin war.
Dann das Studium habt ihr gut gemeistert. Wann habt ihr denn dann angefangen zu sagen, okay, wir machen jetzt auch noch Kurzvideos rund um Mathe-Tipps und Tricks? Wie kam es dazu?
Also Kurzvideos war tatsächlich nicht der Startschuss bei uns, sondern wir haben erst längere Videos gemacht auf YouTube. Die waren anfangs aber gar nicht so erfolgreich. Also nachdem wir die erste schwierige Phase im Mathe-Studium überstanden hatten, hatten wir wieder etwas mehr Zeit und haben dann überlegt, okay, vielleicht können wir mit Mathe-Videos und Mathe-Nachhilfe so ein bisschen unser Studium finanzieren. Und haben dann erst diese längeren YouTube-Videos gemacht. Und da haben wir aber gemerkt, die haben gar nicht so viele Aufrufe, so 10, 20 Aufrufe auf dem Video. Und Feedback war auch gar nicht so positiv, wie wir uns das erwünscht haben zu Beginn.
Okay.
Zumindest haben nur die, die es kritisch gesehen haben, kommentiert. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, die Leute, die das gucken, sind eigentlich nur unsere Freunde, Familie, so ein bisschen aus Mitleid vielleicht auch oder weil sie uns was Gutes wollen. Und wir haben gar nicht die Leute erreicht, die eigentlich Mathe nicht so verstehen. Und dann haben wir gemerkt, okay, bevor wir ins Erklären gehen, müssen wir eigentlich eine Stufe höher gehen und müssen erstmal begeistern. Das heißt einfach im Alltag die Menschen da abholen, wo sie sind und denen zeigen, ey, Mathe begegnet euch fast überall und kann auch wirklich Spaß machen. Und dann sind wir quasi auf diesen Trichter gekommen, Kurzvideos zu machen und wirklich in einer Minute mal einen Rechentrick, einen kurzen Wow-Effekt einmal zeigen, wo ist Mathe im Alltag. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Leute sehen bei uns, die werden für Mathe begeistert, die werden in ihrer privaten Realität abgeholt und dann waren die auch bereit oder haben sich zumindest ein bisschen mehr darauf gefreut, dann auch mit unseren wirklichen Erklärvideos zu lernen und so war quasi so ein bisschen der Startschuss dieser Kurzvideos.
Was man da auch immer ganz schön merkt ist, dass eigentlich, ich will jetzt behaupten, jeder für Mathe begeistert werden kann und auch Mathe spannend finden kann. Das Problem ist nur, in der Schule wird Mathe ja immer beigebracht auf eine Art und Weise, die nicht für jeden zutreffend ist. Also jeder hat einen anderen Zugang dazu und auch die Themen sind nicht immer so alltagsbezogen, wie man das gerne hätte. Und auf Social Media sieht man dann aber, Mathe kann ja doch spannend sein für Bereiche, die auch mich interessieren. Von Fußball über vielleicht auch ganz andere Bereiche, über Raumfahrt, über auch mal einfach Mathe-Trick, wie ich viel schneller zum Ziel komme, als ich es jemals gesehen habe. Und diese kleinen Erfolgsmomente sind dann diejenigen, die die Leute davon überzeugen, dass Mathe ja doch cool sein kann und dass sie sich damit beschäftigen.
Also so ein bisschen wie der spielerische Ansatz von damals mit den Nummernschildern, so ein bisschen
genau, richtig,
darauf ja, übertragen.
Genau, das quasi ja. In Videoform gepackt, kann
ja,
man sagen.
Ja. Warum glaubt ihr, haben so viele Menschen schwieriges Verhältnis zur Mathematik oder finden da nicht den richtigen Zugang?
Ja, ich glaube, da gibt's tatsächlich mehrere Gründe. Ich glaube, ein großer Grund ist auch so ein bisschen, was einem vorgelebt wird. Ich will das jetzt gar nicht so mega kritisch einordnen, aber man merkt schon, dass es in der Gesellschaft ziemlich akzeptiert ist, wenn man Mathe nicht kann und wenn man Mathe nicht mag. Also es ist, wir hören super oft, ja, wenn wir mit Eltern sprechen, ja, mein Sohn, meine Tochter kann Mathe nicht, konnte ich früher auch nicht, dass das so direkt legitimiert wird und Mathe auch als Gegner so ein bisschen gesehen wird. Ich glaube, das ist zum einen in den Köpfen so ein bisschen verankert und ich glaube, bei anderen Fächern ist es dann eher so, dass es da kritischer gesehen wird, wenn man da nicht so gut ist. Und in Mathe ist es so ein bisschen, ja, Mathe konnte ich sowieso nicht, konnten deine Eltern schon nicht, deine Großeltern nicht, dann ist es okay, wenn du es nicht kannst, obwohl das gar nicht stimmen muss. Und zum anderen ist es auch so, dass man in der Schule häufig das Problem hat, dass man nicht so direkt diese Erfolgserlebnisse spürt, weil man vielleicht mal eine 5 hat, sich davon verunsichern lässt in Mathe, was aber nicht bedeutet, dass man Mathe generell nicht kann. Und da ist es halt wichtig, sich nach und nach immer wieder mit kleinen Erfolgserlebnissen, glaube ich, aufzubauen.
Und ein Punkt ist mit Sicherheit auch, das haben wir mitgekriegt, die Lehrerausbildung dabei. Man wird, wenn man fertig ist im Studium, mehr oder weniger als Mathelehrer vor so eine Klasse einfach gestellt und dann soll man den mal erklären. Und dann hat man im Studium aber nur gelernt, wie man hochkomplexe mathematische Probleme löst, aber ganz wenig darüber, wie man für Mathe begeistert, wie man Leute auch überzeugen kann, die gar keine Lust auf Mathe haben und wie man vor allen Dingen sehr simpel und nachvollziehbar erklärt. Und das macht es dann auch eben schwierig für Mathelehrer, wenn die vor der Klasse stehen, aber eben auch für die Schülerinnen und Schüler, dass die wirklich da mitkommen können und genauso abgeholt werden können, wie sie es dann brauchen.
Untersuchungen wie beispielsweise vom Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen zeigen auf, dass die Leistungen von Neuntklässlern in Mathe und Naturwissenschaften in den letzten 10 Jahren deutlich abgenommen haben. Was denkt ihr, woran liegt das? Und wie sind da eure Erfahrungen auch aus euren Nachhilfekursen beispielsweise?
Also da würde ich sagen, ist das so ein Zusammenfließen von den Sachen, die wir gerade schon gesagt haben. Also Mathe eben ist es akzeptiert, wenn man es nicht so gut kann. Der Ruf wird auch, haben wir das Gefühl, nicht unbedingt besser. Wir versuchen es, wir geben unser Bestes, dass es so wird, aber natürlich ist es noch nicht bei allen angekommen. Zum anderen auch die Lehrkräfteausbildung und die Welt verändert sich vor allen Dingen auch und auch wie wir lernen. Und ich glaube, Mathe ja hat irgendwie immer noch die Schwierigkeit, dass Leute dafür begeistert werden können. Ich sag mal, das Problem ist ja auch, ein Lehrer, 30 Schülerinnen und Schüler, das ist extrem schwierig, da jeden mitzunehmen. Und ich glaube, Lehrkräfte haben auch immer mehr zu tun und immer mehr Stress. Lehrkräftemangel ist auch eine Frage, die sehr wichtig ist. Und dann kann ich noch weniger auf einzelne Schüler eingehen, als sie es eigentlich bräuchten. Und das verschärft so ein Problem natürlich nochmal umso mehr.
Ja, und ich glaube, ergänzend dazu, also auch die PISA-Studie zeigt ja Ähnliches und das ja nicht nur im Fach Mathe, sondern auch was zum Beispiel Lesen und Schreiben angeht. Und ich glaube, durch Social Media, durch Handynutzung haben wir einfach bei Schülerinnen und Schülern eine viel geringere Aufmerksamkeitsspanne. Das merke ich bei mir selber auch. Also ich bin auch auf Instagram und hin und wieder auf TikTok aktiv. Und man merkt einfach, wie schnell Zeit verloren geht, wie man Schwierigkeiten bekommt, einen Film am Stück zu gucken, weil man zwischendurch noch ans Handy gehen will und da irgendwas scrollen will. Und das ist halt für einen Lernerfolg super gefährlich, wenn man es nicht mehr schafft, sich eine halbe Stunde mal auf eine Sache zu konzentrieren. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir mal irgendwie angehen müssen. Da ist auch die Frage, wie gehen wir mit Social Media in der Schule um? Und das ist, glaube ich, wenn man sagt, es ist schlechter als vor 10, als vor 20 Jahren, mit Sicherheit auch ein Faktor, der damit reinspielt, den wir genauso wie KI auch nicht ausblenden können, sondern wir müssen schauen, okay, wie können wir das sinnvoll nutzen, sinnvoll einsetzen, aber wie können wir auch unsere Schülerinnen und Schüler vor den negativen Effekten schützen und sie ja in ihren Fähigkeiten bestärken.
Und das ist ja auch so ein bisschen euer Ansatz, eben in der Kurzvideosparte beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen Gamification da reinzubringen, um dann ja den Zugang zu erleichtern. Kommen wir ja sicherlich gleich auch nochmal drauf. Ja. Ob Flächen- oder Mengenberechnung oder auch räumliches Vorstellungsvermögen, Tischlerinnen und Tischler sollten ja auch ein gewisses mathematisches Grundverständnis zumindest mitbringen. Warum ist es aber auch für Otto-Normalverbraucher im Alltag ansonsten wichtig und auch hilfreich, sich mal mit Mathe zu beschäftigen?
Also im Alltag, da brauchen wir alle so ein paar Basics, die einfach sitzen müssen, klar, so wie Prozentrechnung, Dreisatz, du hast gerade schon angesprochen. Was mir immer hilft, ist die Vorstellung davon, wie es ist, wenn man ins Fitnessstudio geht. Das kann man ganz schön auch mit Mathematik vergleichen. Also im Fitnessstudio, da trainiere ich zum Beispiel meinen Bizeps und das Problem ist aber, diese Bewegung, die ich da im Fitnessstudio mache, die habe ich in der Realität nur ganz selten genauso, dass ich die brauche. Das heißt, es hilft mir gar nicht ganz speziell dafür, aber für andere Sachen. Nämlich dann kann ich zum Beispiel schwere Sachen tragen. Ich kann beim Umzug besser helfen. Ich kann die Tischplatte besser tragen, wie auch immer. Und dafür ist Mathe eigentlich auch sinnbildlich. Man lernt in Mathe nicht immer Sachen, die man sofort anwenden kann, also sowas wie einen Innenkreis von einem Dreieck oder auch Integrale berechnen. Das braucht jetzt nicht jeder im Alltag, aber die Denkweisen, die man da lernt, die kann man auf seinen Alltag anwenden und dann in ganz vielen anderen Bereichen anwenden. Und das ist dieses logische Denken und diese Problemlösefähigkeit und strukturiertes Denken. Und das braucht, glaube ich, jeder von uns und sind ganz, ganz wichtige Fähigkeiten in jedem Beruf und jeder Situation.
Ja, genau. Und was ich auch wahrnehme, ich habe in meinem Freundeskreis sehr, sehr viele, die nach der 10. oder nach dem Abitur in die Ausbildung gegangen sind und die haben mir auch berichtet, es ist wirklich unvorstellbar, wie viel Mathematik man, egal in welchem Handwerksberuf, man einfach benötigt. Und viele haben mir auch gespiegelt, es wäre vielleicht gut gewesen, wenn ich dann doch in der Klasse 8, 9, 10 ein bisschen besser aufgepasst hätte, dann wäre mir der Einstieg doch deutlich leichter gefallen. Also ich glaube, man unterschätzt wirklich auch gerade im Handwerk, wie wichtig da Mathe als Grundlage ist, wie viel man auch, also es geht ja gar nicht immer darum, alles im Kopf super schnell ausrechnen zu können, aber zum Beispiel auch mal zu überschlagen, ey, kann das jetzt grob passen? Ist das sinnvoll? Oder irgendwelche Flächenberechnungen zu machen oder was auch immer. Also das sind Grundlagen, die man immer braucht in nahezu allen Berufen und die einem irgendwie immer weiterhelfen.
Oder also wie gesagt, dieses grundlegende, strukturierte Denken, das scheint ja auch wirklich was zu sein, was man immer mal wieder gebrauchen kann.
Ja, definitiv, ja. Total.
Also ich selbst habe 1998, oje, oje, lange ist her, Abitur gemacht, hatte Mathe-Leistungskurs, konnte aber meinem Sohn neulich bei Kurvendiskussionen und Matrizenrechnung überhaupt nicht mehr weiterhelfen. Ich konnte das mal richtig gut. Mathe ist da auch so ein bisschen wie eine Sprache, oder? Also wenn man es nicht anwendet, dann vergisst man es, wie es geht, oder?
Ja, genau. Das gilt so wie für jedes andere Wissen auch. Also wenn wir nicht regelmäßig darauf zugreifen und unser Gehirn nicht die Notwendigkeit sieht, dass wir das brauchen, dann vergessen wir es eben oder dann kommt es in den Hintergrund. Aber gute Nachrichten für dich. Also wenn du dich wieder ein bisschen damit beschäftigen würdest, wärst du auf jeden Fall schneller drin als damals. Das heißt, du müsstest nicht von Null starten und ganz neu lernen, sondern einfach ein paar Aufgaben dir anschauen, ein paar Erklärvideos vielleicht anschauen, ein paar Aufgaben rechnen und dann kannst du es deinem Sohn erklären.
Und wenn du es dann schaffst, dir es jetzt nochmal zu erklären, dann ist es auch wissenschaftlich erwiesen, dass es dann noch länger in deinem Kopf bleiben wird. Also da gibt es verschiedene Methoden, zum einen Spaced Repetition, die das so ein bisschen zeigen, aber auch die Vergessenskurve nach Ebbinghaus. Das heißt, wenn man was vergessen hat, kurz vorm totalen Vergessen ist und es dann nochmal schafft, das aktiv wieder abzurufen, das heißt, sich nochmal selber beizubringen mit eigener Gedankenkraft, mit eigenem Überlegen, dann setzt es sich so lange, dass es länger im Langzeitgedächtnis bleibt. Von daher für dich eigentlich ein Riesenerfolg, dass du es dann vielleicht dir doch wieder ein bisschen beibringen konntest und jetzt bleibt es vielleicht bis zu deinem Lebensende in deinem Kopf, wie das nochmal funktioniert mit der Kurvendiskussion.
Ja, okay. Mal gucken, vielleicht kann ich mich nochmal dazu aufraffen. Mal schauen. Ja. Aber wichtig wäre es so ein bisschen, also nochmal dieses Nummernschild-Beispiel, gibt es ja sicherlich auch noch viele andere Sachen, so ein bisschen seine, ich sag mal, Mathe-Vokabeln oder sein Mathe-Wissen aufrechtzuerhalten, indem man einfach im Alltag so ein bisschen Mathe für sich einbaut.
Ja, genau. Oder geht auch schon damit los, dass man einfach immer mal wieder einen Taschenrechner weglässt und einfach im Kopf rechnet, um so diese grundlegende Rechneraufgaben einfach drin zu bleiben, weil jeder von uns kriegt das hin, so kleine Rechnungen zu machen. Manchmal dauert es länger, manchmal kürzer, aber wenn man die Geduld hat und das einfach macht und die paar Sekunden sich mehr nimmt, dann hat es einen nachhaltigen Effekt, dass man da einfach schneller auf Ideen kommt und dieses mathematische Wissen nicht vergisst.
Und man kann es nachher immer noch mit dem Taschenrechner kontrollieren, aber zumindest einmal 10 Sekunden das Gehirn anschmeißen und mal den Kopf überschlagen, mal versuchen im Kopf, was hätte ich jetzt selber rausbekommen und dann überprüfen, ist gar nicht so verkehrt.
Manchmal ist man einfach zu faul, glaube ich. Mit eurem Satz, Mathe kann jeder, wollt ihr ja beweisen, dass niemand zu blöd ist für Mathe, sondern das eigentlich ja an der Art der Vermittlung liegt. Ihr hattet das gerade ja auch schon angesprochen. Sagt nochmal, was macht für euch eine gute Art der Erklärung der Vermittlung aus?
Ich würde sagen, 2 bis 3 Sachen sind da ganz wichtig. Also zum einen ist es so, diesen Lebensrealitätsbezug herzustellen. Ich hatte das auch letztens ganz toll, da hatte ich ein Bewerbungsgespräch mit einer angehenden Nachhilfelehrerin bei uns für die Grundschule und die hat es auch so toll gemacht. Also die hat den Schüler dann gesagt, hey, pass mal auf, wir sind Forscher jetzt zusammen hier und sind im Labor und du darfst da Fehler machen und wir brauchen das jetzt für deinen Alltag, für die und die Sache und jetzt setz mal die Forscherbrille auf. Und dadurch hatte das Kind dann schon direkt so eine Situation im Alltag irgendwie, wusste auch, ah, dafür mache ich das jetzt genau. Dann Erfolgserlebnisse sind auch extrem wichtig, also dass wir merken, ey, das, was ich mache, das hat was Positives. Also ich freue mich da jetzt drüber. Ich habe gerade eine richtige Lösung herausbekommen. Ich weiß jetzt mehr als vorher. Das ist da eine extrem wichtige Sache und auch eine wirklich individuelle und strukturierte Vermittlung. Also jeder hat einen anderen Zugang, den muss man einfach erstmal herausfinden. Einige brauchen das an konkreten Aufgaben, andere müssen vielleicht ein Video dazu sehen, andere brauchen vielleicht so kleine Rätsel, die auch mal ein bisschen ja, kniffliger sind. Und das herauszufinden und dann auch wirklich die Sachen strukturiert danach anzugehen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dabei.
Und ich glaube, wenn ich jetzt einen Tipp herausheben müsste, vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man Mathe lernen möchte oder den Kindern Mathe beibringen möchte, ist wirklich dieses Sichtbarmachen von Erfolgserlebnissen. Also wenn man gerade bei einer 5 steht und vielleicht echt noch nicht viel vom aktuellen Stoff versteht, dann wirklich darauf fokussieren beim Üben, bei der nächsten Aufgabe, okay, was weißt du jetzt mehr? Was ist dieser kleine Punkt, den du jetzt besser kannst, der dich von der 5 zu der 4 minus vielleicht erstmal bringt? Auch da keine Wunder erwarten, nicht irgendwie sagen, okay, du musst jetzt beim nächsten Mal, muss unbedingt eine 2 kommen, sondern wirklich Schritt für Schritt mit kleinen Erfolgserlebnissen arbeiten. Und da ist das Schöne, Erfolgserlebnisse wachsen auch exponentiell, um in der Mathe-Sprache zu bleiben. Das heißt, am Anfang wird vielleicht aus der 5 eine 4 minus, dann wird es aber schon eine 3 plus und dann geht es exponentiell bergauf, weil das Selbstvertrauen wächst, das Wissen wächst und auch die Art und Weise, wie man mit Aufgaben umgehen muss und wie man Schritt für Schritt besser werden muss, wächst. Und deswegen ist Erfolgserlebnisse meiner Meinung nach der absolute Gamechanger, was Mathe-Lernen angeht.
Ihr hattet das vorhin gesagt, eure ersten Erklärvideos waren jetzt so mäßig. Wie schafft ihr es denn jetzt oder was ist da so ein bisschen der Trick, eben komplexe Inhalte in wenigen Minuten verständlich zu machen und dann auch noch, ich sag mal, in ein unterhaltsames Format zu bringen?
Ich glaube, auf die wesentlichen Punkte sich zu fokussieren, weil nicht alles ist wichtig für eine Erklärung. Und zum anderen glaube ich auch, dass Sachen runterzubrechen. Also teilweise sprechen wir über komplizierte Themen, aber machen die an einem Beispiel, das sehr einfach ist. Und da so das grundlegende Verständnis zu entwickeln. Also es geht gar nicht darum, dass wir da hochkomplexe Matrizen zum Beispiel in unseren Videos erklären, sondern dass wir dann vielleicht uns den Punkt rausnehmen, wofür braucht man das eigentlich? Und dann ein Alltagsbeispiel damit verbinden. Oder mal den ersten Schritt zeigen und dann in anderen Videos vielleicht nochmal auf den zweiten Schritt eingehen, dass Leute einfach so ein bisschen mal dafür ja geteasert werden oder auch ein Gefühl dafür kriegen.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, in jedem Video immer nur eine Botschaft zu vermitteln. Also man muss auch sagen, unsere Kurzvideos haben sich über die Zeit immer wieder verändert, weil natürlich lernt man selber auch immer mehr dazu. Wir sind jetzt auch keine Medienexperten oder haben das irgendwie gelernt, wie man Medien anschaulich darstellt, sondern haben immer wieder für uns geschaut, was funktioniert, was möchte der Zuschauer sehen. Und da kam wirklich raus, eine Kernbotschaft pro Video. Und so starten wir auch meistens jedes Videoskript. Wir überlegen uns, ey, was soll eigentlich die Botschaft dieses Videos sein? Und dann wirklich diese eine Kernbotschaft in einer Minute anschaulich darzustellen. Und dann funktioniert es auch immer sehr, sehr gut, wenn die Leute ein bisschen miträtseln müssen. Also wenn die zwischendurch zum Beispiel noch was offen gelassen wird im Video, ab Sekunde 10 und bis Sekunde 30, die Leute selber so ein bisschen mitgrübeln und dann kommt die Auflösung. Das funktioniert auch sehr gut. Und daran merken wir auch, dass Leute auch Lust haben, mitzurätseln, wenn es anschaulich dargestellt ist. Weil das ist genau das, was die Leute so reizt. Dann auch zu kommentieren, ey, ich habe es eigentlich so und so gerechnet, cool. Oder dann auch diskutieren vielleicht, ey, das ist vielleicht falsch. falsch, was wir gemacht haben und sich dann da auf eine Diskussion einlassen. Aber daran merke ich, okay, Mathe kann doch begeistern und Mathe beschäftigt die Leute auch, weil die wirklich miträtseln wollen. Also eine Botschaft und irgendwie miträtseln, mit überlegen lassen ist wirklich das, was funktioniert.
Also spätestens nach dem Podcast werden ja jetzt ganz viele wahrscheinlich auch noch eure Videos sich angucken. Aber habt ihr da so ein konkretes Beispiel, woran man das so ein bisschen festmachen kann? Also eine konkrete Aufgabenstellung, dass das Ganze gut verdeutlicht?
Ja, also wir haben mal zum Beispiel ein Video gemacht, da haben wir Lotto aus dem Alltag genommen, was ja auch viele Leute immer noch spielen und so ein Thema ist, da hat jeder eine Meinung zu. Also einige spielen es, andere spielen es nicht, einige halt für gut, andere für schlecht. Und da haben wir dann einfach mal den Kontext geändert von dem Ganzen. Das heißt, wir haben gut gesagt, die Gewinnwahrscheinlichkeit ist 1 zu 130 Millionen, das hat jeder schon mal irgendwie gehört, aber was heißt das wirklich konkret? Und haben uns mal ein lebendiges Beispiel verpackt, dass man über Deutschland einen Luftballon fliegen lässt und der landet irgendwo in Deutschland, man weiß nicht bei wem genau. Und jeder einzelne Deutsche hat eine eigene Handynummer, vom kleinen Kind bis zur älteren Omi. Und dann hat man zufällig eine Liste mit all diesen Telefonnummern von allen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland, von den ungefähr 80 Millionen. Und dass man jetzt zufällig die Person anruft, wo der Luftballon gelandet ist, mit einem Versuch, die Wahrscheinlichkeit ist fast doppelt so groß, wie im Lotto zu gewinnen. Und wenn man das mal hört,
okay, Dann
merkt man, ja, da denke ich doch mal drüber nach. Und das wollen wir genau. Also, dass Leute irgendwas haben aus dem Alltag und dann auch weiter drüber nachdenken und dann hinterfragen, will ich wirklich Lotto spielen? Die Wahrscheinlichkeit ist ja echt super gering. Was ist denn, wenn ich zum Beispiel 2 Lottoscheine ausfülle? Dann erhöhe ich ja meine Wahrscheinlichkeit. Ist es dann irgendwie besser oder schlechter? Also, ne, dieser Denkprozess soll dann losgehen. Das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür.
Oder auch sehr viel Diskussion dann darum, okay, wir reden ja jetzt nur vom Hauptgewinn, aber man kann ja auch 2 richtige haben. Wie müsste man das jetzt mit einrechnen und so weiter? Also da entstehen dann wirklich Diskussionen, innermathematische Diskussionen auf Social Media und das ist natürlich für uns super schön zu sehen. Man muss dann auch ein dickes Fell haben, weil man wird dann auch angegangen von den Hardcore-Lotto-Spielern, die dann quasi sagen, ey, ihr seid ja bescheuert oder das ist noch nett formuliert, sagen wir es mal so. Ja. Gibt's auch, aber nehmen wir dann natürlich gerne in Kauf, wenn wir wirklich sehen, es wird mathematisch in den Kommentaren hunderte, tausende Kommentare, die miteinander diskutieren, wie das Ganze mathematisch zu interpretieren ist.
Gibt's denn Mathe-Themen, die auf Social Media besonders gut funktionieren und welche, die nicht so gut funktionieren?
Ja, also ich würde sagen, Rechentricks funktionieren sehr gut, so kurze Tricks, wie Leute schnell Aufgaben rechnen können. Und was nicht so gut funktioniert, ist wirklich diese tief innermathematischen Erklärungen. Mhm. Das haben wir auch anfangs falsch gemacht. Also ganz am Anfang, da gab es wirklich so ein paar Videos, wo wir uns ein Schulthema rausgesucht haben und versucht haben, das in einer Minute bis in die Tiefe zu erklären. Das ist schwierig. Okay. Also das ist nicht die Aufgabe von so kurzen Videos.
Ja. Und da war es anfangs für uns auch schwierig. Wir haben halt wirklich auch da immer probiert, dann alle Sonderfälle mit reinzunehmen und dann wird das Video halt lang, es wird zäh, es wird trocken und da haben wir dann gesagt, okay, das muss dann wirklich für ein längeres Video sein, dass man auf YouTube geht, gezielt guckt, ey, ich möchte alles rund um binomische Formeln verstehen oder so, dann wirklich ein 10-Minuten-Video, wo man sich alles angucken kann und wenn man dann auf Social Media das macht, dann wirklich eine Minute, ein cooles anschauliches Beispiel bei binomischen Formeln zum Beispiel, kann man super grafisch zeigen, warum die so sind, wie die sind, das auf Social Media packen und die lange Erklärung gibt es dann auf YouTube.
Also wenn man da tiefer einsteigen will.
Möchte, ne? Genau.
Ja, genau. Was lässt sich denn jetzt aus euren Erkenntnissen für den Matheunterricht ableiten? Wie kann die Begeisterung und das Verständnis von Mathe ja schon in der Schule mehr gefördert werden? Müssen sich da Lehrer auch anders aufstellen? Müssen die auch so direkt zum Start der Stunde so einen kurzen Teaser? Oder wie stellt man sich das vor?
Erstmal ist uns immer wichtig zu sagen, also es ist, weil das wird manchmal falsch verstanden, glaube ich, ist es für uns kein Gegeneinander. Also wir sind nicht gegen Lehrer, ganz im Gegenteil. Ich habe sehr, sehr großen Respekt vor der Arbeit von Lehrkräften und finde es wirklich sehr lobenswert, was die machen. Und die leiden auch sehr stark unter dem Lehrermangel, auch unter der Art und Weise, wie das Bildungssystem ist. Ich glaube, viele Lehrer würden, wenn sie könnten, auch vieles am System ändern. Umso beachtlicher ist es, wie sie Tag für Tag eine super Leistung bringen. Das mal nur so vorab gesagt, aber dennoch glaube ich, dass es immer gut ist, gerade für einen Einstieg in ein Thema ein anschauliches Beispiel zu bringen, genau das eigentlich, was du gerade gesagt hast. Am Anfang zu sagen, hey, vielleicht so ein Appetithappen zu bringen, das könnt ihr nachher damit lösen, dafür könnt ihr das später im Alltag brauchen oder so funktioniert super anschaulich und dann schauen wir uns alles im Detail an. Also dieses Appetit machen ist natürlich super und dann wäre es, wenn man jetzt aufs System schaut, natürlich langfristig sehr schön, wenn wir irgendwie ein anderes Verhältnis haben von 1 zu 30, also nicht eine Lehrkraft für 30 Schülerinnen und Schüler, sondern dass wir irgendwie dahin kommen, das ein bisschen individueller zu gestalten, dass wir auch da Medien und Digitalisierung nutzen in ihrer Form, damit wir einfach in Deutschland auch nicht den Anschluss verlieren. Das heißt nicht, dass jetzt alles durch KI erklärt werden muss, aber wir müssen einfach sehen, dass wir da am Ball bleiben, dass wir Chancen nutzen. Da sind andere Länder viel, viel weiter als wir, dass wir da echt Schritt halten und auch den Lehrern irgendwie ein bisschen Arbeit abnehmen, dass sie sich wirklich individueller um die persönliche Erklärung für Lehrer, Schüler in einer individuellen Beziehung kümmern können.
Ja, und ich glaube, eine richtig coole Möglichkeit ist auch Thema Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler, dass man mal in neuen Formaten vielleicht denkt. Also mal einen Test ersetzt durch, jeder Schüler soll jetzt ein eigenes Video produzieren, so ein Kurzvideo für Social Media, wo er das Thema erklärt, wo er sich ein gutes Beispiel überlegt, wo er in seinem Alltag schaut, wo kann ich das Thema finden, wie bereite ich das dann cool als Video auf. Und das haben wir auch einmal gemacht mit einer Realschulklasse und es kam richtig gut an. Also die haben dann wirklich anstatt einer Klassenarbeit so ein Video produziert und die Lehrerin hat das nachher bewertet. Wir haben dann ein bisschen Input gegeben, wie man gute Videos macht, wie man die aufbaut und es hat allen Spaß gemacht und auf einmal war Mathe dann viel besser als vorher.
Ja, also aber das, was du gerade sagtest, also ich erinnere mich da auch noch dran, ich konnte Mathe immer ganz gut, sonst hätte ich auch nicht LK gehabt, aber so die Frage, wofür brauche ich das eigentlich oder was kann ich denn damit jetzt berechnen und so, die habe ich mir gestellt, aber die wurde nie beantwortet.
Ja. Genau, richtig.
Du hattest es auch gerade schon gesagt, also KI und technologischer Fortschritt. Ende der 70er Jahre wurden Taschenrechner im Schulunterricht eingeführt, was für ziemlich laute Aufschreie und Empörung gesorgt hat. Heute sind sie, also insbesondere in den höheren Klassen, Grundvoraussetzung. Mit künstlicher Intelligenz und digitalen Assistenten erleben wir derzeit, sag mal, ähnliche Entwicklungen. Welche Rolle spielen diese ja beim Lernen von Mathematik?
Also was das Schöne daran ist, weil viele gehen jetzt erstmal von das Negativen auf und alle nutzen nur noch KI dabei und die verlernen das richtige Denken da, das kann passieren, das ist natürlich immer der Umgang damit. Welche Riesenchance aber KI hat, ist, dass jeder von uns einen persönlichen Lernassistenten dadurch kriegen kann. Gerade das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal drin, eine Person für 30 Schüler, das klappt in der Realität nicht. Und wenn ich jetzt aber so einen KI-Assistenten habe, der auf meine Art und Weise für mich zugänglich die Themen erklärt, der mir auch erklären kann, vielleicht wenn ich mal die Frage habe, wofür brauche ich das eigentlich, der mir dann viele Antworten dazu geben kann, das ist halt eine Riesenchance. Also es ist ein super Lernbegleiter, wo wir aber lernen müssen, wie man richtig damit umgeht. Weil klar, der Taschenrechner an sich ist jetzt auch weder gut oder schlecht. Es kommt darauf an, wie ich den einsetze. Wenn ich einfach nur alles stumpf im Taschenrechner eingebe und nichts verstehe, dann ist er schlecht. Wenn ich aber das als Unterstützung nehme und trotzdem noch selber verstehe, wie Sachen funktionieren und ich einfach schneller zum Ziel komme, dann ist er gut. Und genau das gleiche gilt auch für KI.
Verändert sich denn durch diese neuen Technologien auch die Art, wie wir mit Mathematik umgehen? Verliert also mathematisches Verständnis möglicherweise an Bedeutung oder gewinnt es vielleicht dadurch sogar?
Ich glaube, wir sind da an einem ähnlichen Punkt vielleicht wie 1970, als der Taschenrechner eingeführt wurde, wo ja auch befürchtet wurde, dass das Kopfrechnen zum Beispiel total verlernt wird, weil alles an den Taschenrechner ausgelagert wird. Ich glaube, dem ist nicht so. Ich glaube, wir brauchen nach wie vor die Grundlagen und wir müssen nach wie vor verstehen, wie Sachen funktionieren. Und gerade auch jetzt, sag ich mal, in der Programmierung von KI oder auch in vielen anderen Themen ist nach wie vor mathematisches Grundlagenwissen einfach gang und gäbe und das werden wir immer weiter benötigen. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das großartig verändern wird. Was ich aber vielleicht noch als große Chance sehe, um das vielleicht nochmal anzuschließen zu gerade, ist auch so ein bisschen dieser soziale Aspekt. Also wenn wir es schaffen, KI-Assistenten zu bauen, der irgendwie für jeden zugänglich ist, der jedem zumindest in einer besseren Form, als es aktuell ist, Mathe erklären kann, also nicht besser als Lehrer, aber besser als wenn man sich das zu Hause selber beibringt und keine Unterstützung hat, dann schaffen wir es halt auch, wenn man vielleicht kein Geld zum Beispiel für Nachhilfe oder Ähnliches hat, diesen Schüler oder diese Schülerin zu Hause zu unterstützen und ihm zu sagen, ey, wir geben dir was an die Hand, mit dem du arbeiten kannst. Aber dazu ist es ganz wichtig, dass wir einfach den Anschluss da nicht verlieren und dass wir auch Medienkompetenz schulen. Und da müssen wir wirklich schauen, dass wir uns jetzt langsam auf den Weg machen in Deutschland, uns auch ein Konzept zu überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Weil wenn wir das in den Schulen nicht beibringen, wie gehe ich wirklich gut mit einer KI um, wie schaffe ich es, dass die KI mir für mich passend Mathe-Inhalte erklärt, dann führt das dazu, dass Leute nachmittags nach Hause gehen, ein Foto von ihren Hausaufgaben machen, die bei ChatGPT hochladen und die Ergebnisse abschreiben. Hm. Lerneffekt gleich null. Wenn wir aber erklären, wie ein guter Lerneffekt funktioniert, vielleicht auch eine KI-Umgebung schaffen, die sowas nicht anbietet, aber dir kleine Tipps gibt, die dir versucht nochmal Sachen zu erklären, wo du gerade stehst, wo du gerade haperst, dann können wir damit wirklich eine Unterstützung bieten, die für alle kostengünstig möglich ist. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz großer Schritt für uns.
Aber eure Nachhilfe, die ihr mit diversen anderen anbietet, die ist ja nach wie vor menschlich.
Genau, die ist nach wie vor menschlich. Und ich glaube auch, dass dieser menschliche Umgang, auch dieses, ich meine, oftmals ist es ja in Mathe auch so, ist, ich spreche täglich mit Eltern von unseren Schülern, es ist nicht so, dass Mathe nicht verstanden wird, sondern es ist zum Beispiel auch ein Selbstvertrauensthema. Man muss bestärkt werden, man muss bekräftigt werden, man muss irgendwie jemanden haben, mit dem man reden kann und sagen kann, hey, ich traue mir das gar nicht zu, ich traue mich nicht, mich zu melden, wie kriege ich Sicherheit und so weiter. All diese Themen, das ist Zwischenmenschliches, das sind emotionale Themen, das sind soziale Themen und die wird es weiterhin geben. Vielleicht in einer gewissen anderen Form, KI wird da mit Sicherheit mit reinspielen und das alles so ein bisschen verschieben und auslagern, aber das wird für immer oder es wird immer ein wichtiges Thema für uns Menschen sein, weil wir sind soziale Wesen, wir leben sozial zusammen und das wird für uns immer wichtig sein.
Ich hatte schon gesagt, also für Tischlerinnen und Tischler ist das ja auch ein wichtiges Fach, auch in der Berufsschule natürlich. Gibt es denn da, sag ich mal, so ein paar Tipps und Tricks so, oder Lernmethoden, wie man möglicherweise sich Mathe noch besser drauf schaffen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also was in Mathe immer hilft, sind zwei Sachen, die gebe ich auch sehr häufig an unsere Nachhilfeschüler weiter als Tipps. Zum einen, dass man den Fokus weglegt von einfach nur Mathe irgendwie stumpfes Rechnen, sondern vor allen Dingen auch Erklären von Inhalten. Also mal versuchen, selbstständig das einer Person zu erklären, die es vielleicht noch gar nicht kann. Also das wäre zum Beispiel auch super für deinen Sohn, sagst du, hast du, ne? dass er mal in die Aufgabe kommt, dir jetzt die Sachen zu erklären, weil du hast jetzt nicht mehr so im Kopf und jetzt muss er mal die Erklärerrolle einnehmen. Das ist super, um es im Gehirn zu verankern und wirklich auch flexibel auf verschiedene Aufgabenformate, auf verschiedene Situationen eingehen zu können. Und zum anderen in der Mathematik diese Muster wieder zu erkennen, weil Mathe lebt einfach von Mustern und von, ich erkenne bestimmte Auslöser, ich weiß, was die Schritte danach sind, die zu tun sind, und versuchen, das zu abstrahieren. Also, dass man quasi zu jedem Vorgehen einen Schritt-für-Schritt-Plan, Kochrezept für sich anlegt und dann mal genau weiß, was zu tun ist. Also ich entdecke zum Beispiel Signal A, dann weiß ich, ist Schritt B zu tun und ich muss Lösung C rausbekommen, als ein Beispiel. Und so eben diese abstrakten Strukturen in Mathe immer wieder zu erkennen und für sich selber so ein mathematisches Denken, mathematisches Musterdenken zu entwickeln.
Zum Schluss, ohne Video, nur Audio, gibt es einen einfachen, aber ich sag mal verblüffenden Mathe-Trick, den man im Alltag immer wieder gut gebrauchen kann?
Ja, da haben wir immer einen Trick parat, der irgendwie immer am besten ankommt. Und das ist, wie man jede Zahl blitzschnell im Kopf durch 5 teilen kann. Und da können wir uns mal überlegen, 15 geteilt durch 5, können wir im Kopf, glaube ich, alle rechnen. Was wäre
3.
Genau, richtig. Man kann da aber auch einen anderen Weg gehen. Man kann sagen, die 15 verdoppeln wir, dann ist man bei 30 und wir verschieben das Komma um eine Stelle, ist man bei 3,0, hat auch das Ergebnis. Und bei 15 ist es relativ, wo man dann wieder, okay, ist ein langer Umweg, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal 13 durch 5 teilen müsste, ist schon etwas schwieriger. Wir können es aber wieder verdoppeln, ist man bei
26,
Komma um eine Stelle verschieben,
2,6.
Und wir haben das Ergebnis.
Wahnsinn.
Ja, und jetzt vielleicht mal für die Zuschauer, damit man selber mitdenken kann, 17 geteilt durch 5, rechnet es mal im Kopf und überlegt mal, ob ihr aufs richtige Ergebnis kommt.
Ja, sehr gut. Und funktioniert auch mit größeren Zahlen, also genau. 8.742.
Genau, müsste man, ja. Dann ist es jetzt verdoppeln irgendwann schwieriger, aber ja, okay. Theoretisch würde es auch da funktionieren, ja.
Okay. Kann man ja auch noch als kleine Aufgabe mitgeben, dass jeder mal überlegt, warum der Trick denn funktioniert. Das ist nämlich auch ganz, ganz schön anschaulich und kommt man schnell drauf, wenn man kurz überlegt.
Ja, okay. Super. Ja, Johannes, Josef, danke für diesen spannenden und interessanten Ausflug in die Welt der Zahlen. Wer mehr von euch oder über euch erfahren möchte oder ein bisschen Nachhilfe braucht, schaut am besten mal unter www.mathe-mind, also mind.de. Und so viel können wir jetzt auch schon sagen oder verraten. Von euch wird es demnächst auch Tutorials auf unserem Tischler-Schreiner Campus geben. Darin erklärt ihr dann ja Herleitungen und Lösungen von Matheaufgaben aus dem Tischler-Schreiner-Test. Da sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dahin wünsche ich euch schon mal auf allen Rechenwegen weiterhin viel Erfolg und danke, dass ihr in der Lauschwerkstatt mit dabei wart.
Ja, danke auch. Hat Spaß.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Für Fragen, Kritik, Themenvorschläge und sonstige Anregungen gibt es wie immer unsere altbekannte Mailadresse lauschwerkstatt@tischler.nrw. Da können auch gerne die Lösungen von den beiden noch gestellten Aufgaben hinterlassen werden. Ja, und damit bleibt dann zum Schluss wie immer nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.